Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Felix Neureuther, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich hätte nicht gedacht, dass das Rentnerdasein so anstrengend ist. Das haben Sie 5 Monate nach Ihrem Rücktritt gesagt. Ist es immer noch so anstrengend?
Es ist tatsächlich noch anstrengend, aber es ist ja, also es fühlt sich nach wie vor noch richtig an, muss man sagen. Also die Entscheidung, die Skikarriere zu beenden. Ich meine, das Leben ist jetzt anders, braucht man nicht reden. Früher hatte ich halt so die Ausrede, dass ich wo nicht hinkommen kann. Ich habe Training und ich muss dahin zum Skifahren und dahin zum Skifahren. Und das zählt halt jetzt nicht mehr. Und deswegen, wenn jetzt jemand fragt, ob du hinkommen kannst, dann fällt es schwer, Nein zu sagen.
Jetzt sagen auch alle, der hat doch jetzt Zeit vermutlich, oder?
Sagen sie auch alle. Das ist eben dann das Nächste, warum dann auch relativ viele Menschen kommen und sagen, du, jetzt müssen wir das machen und hier machen und jenes machen. Und dann wird halt alles gleich mal auch viel, aber na, es ist alles so, ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut und auch wenn das Rentnerdasein anstrengend ist, es fühlt sich top an.
Wobei das Rentnerdasein Ende Oktober ja schon wieder beendet wird. Sie werden nämlich neuer Wintersportexperte in der ARD und Sie haben schon angekündigt, Sie möchten, dass die Zuschauer die Sportler näher kennenlernen. Was wissen die Zuschauer denn über Sie persönlich noch gar nicht? Was ist eine Geschichte, die etwas Neues über Sie wäre, wo Sie sich vielleicht in den vergangenen Monaten selbst neu entdeckt haben?
Über mich weiß man alles.
Das glaube ich nicht.
Das, was die Leute nicht wissen, das sollten sie auch nicht wissen. Von dem her ist alles gut. Nee, aber ich meine, ich freue mich jetzt wirklich sehr auf die Aufgabe, für die ARD zu arbeiten und nach wie vor noch ein kleiner Teil des Wintersports zu sein. Und das ist definitiv mein Ziel, so die Charaktere wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Es haben doch dieses Jahr einige aufgehört, wie Marcel Hirscher, Axel und Zwindal.
Marcel Hirscher schon mit 30 Jahren aufgehört.
Genau, mit 30. Ich habe auch aufgehört. Und das ist natürlich eine Riesenchance für die Jungen, jetzt in den Vordergrund zu treten. Und die Chance, die will ich ihnen durchs Fernsehen natürlich auch bieten.
Dennoch haben Sie an sich etwas selbst entdeckt, wo Sie ja jetzt auch in andere Rollen gekommen sind, was Sie vielleicht so an sich selbst gar nicht so wahrgenommen hatten?
Boah. Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, du musst natürlich lernen, dass du nicht in der Früh jetzt halt ins Training gehst, sondern dass du deinen Tag anders strukturierst. Und dafür hatte ich schon ein bisschen Respekt, muss ich sagen, weil sonst ist ja immer alles einem vorgegeben worden. Und jetzt musst du halt selber schauen, wie du deine Routine in den Tag reinbekommst ohne Sport. Und das ist gar nicht so einfach. Und dafür hatte ich, wie schon vorher gesagt, Respekt, aber denke, dass es mir jetzt mittlerweile ganz gut gelungen ist.
Ein Leben ohne Sport ist es bei Ihnen vermutlich nicht. Wie sieht der Sport aktuell aus?
Wir gehen viel in die Berge. Das, was uns Spaß macht, was wir als Familie zusammen erleben können. Und das ist für mich Sport, also wirklich aus dem tiefsten Herzen raus. Das macht so viel Spaß, eben gemeinsam Dinge zu erleben und dann ist unsere kleine Tochter dabei und unser Hund dabei und das sind einfach Momente, die wir als Familie gemeinsam erleben und die einzigartig sind und die fernab von jeder Öffentlichkeit sind und das sind die schönen Dinge.
Bekommt der Sport plötzlich etwas Entspannendes?
Auch. Also gut, das war vorher, man hat halt trainiert und dann hatte man immer so das Gefühl, so, boah, heute war ein guter Tag, ich habe gut trainiert, oder? Das bringt mir sehr viel für meinen Sport. Derzeit ist es so, du genießt es. Also du nimmst auch Dinge ganz anders wahr. Du nimmst die Natur ganz anders wahr, weil es einfach stressfreier ist. Und von dem her ist es wunderschön.
Felix Neureuther, Medienrummel, Interviews, das alles ist nicht neu für Sie. Das sind Sie gewohnt als Sportler. Dennoch wechseln Sie jetzt die Seiten. Sie werden der neue ARD-Wintersport-Experte. Ist das als Wunsch gewachsen?
Was heißt als Wunsch? Sowas hat sich ergeben. Also ich bin jetzt nicht, als kleines Kind war jetzt nicht mein Ziel, Wintersport-Experte zu werden oder Skiexperte. Ich wollte immer Skirennfahrer sein. Und dann wird man halt älter und dann neigt sich die Karriere dem Ende zu und dann gibt es verschiedene Optionen. Ich hatte das große Glück, dass sich verschiedene Optionen ergeben haben und als die Anfrage dann kam von der ARD, dann hat mich das wirklich sehr gefreut. Vor allem, weil ich noch ein Teil vom Skisport sein darf und nach wie vor noch hautnah mit dabei sein darf. Weil ich bin ein riesengroßer Fan des Skirennsports. Also nicht nur als ehemaliger Athlet, sondern ich habe auch sonst immer Skirennen geschaut, auch wenn ich nicht selber gefahren bin. Und das jetzt halt auch noch machen zu dürfen, hautnah, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber.
Als Athlet haben Sie sicherlich auch kritisch darauf geguckt, wie und was gefragt wurde. Was haben Sie da beobachtet?
Ja, da achtet man tatsächlich drauf, auch wenn dann irgendwann eine Routine reinkommt so bei den Fragen. Es ist letzten Endes immer das Gleiche, du stellst immer die gleichen Antworten. Hier muss ich sagen, bis jetzt, die Fragen waren bis jetzt wirklich gut, noch nicht so oft gekommen.
Das sagt der Diplomat dann, um auch das Gesprächsniveau gleich hochzuhalten, ja, oder?
So ungefähr. So ungefähr. Nee. Aber für mich war es einfach immer schön als Athlet, wenn Fragen einerseits auch kritisch waren und auf der anderen Seite aber auch, dass du als Athlet das Gefühl gehabt hast, okay, der Gegenüber, der setzt sich wirklich mit dem Sport auseinander und kennt sich ein Stück weit aus. Und dann, dass da nicht irgendein Laie steht, der noch nie was mit Skirennsport zu tun gehabt hat und einfach seine 0815 Fragen stellt, das langweilt einen eigentlich.
Da ist aber auch eine Kritik rauszuhören. Das haben Sie dann vielfach bemerkt und beobachtet.
Ja, natürlich beobachtet oder merkt man das. Ich meine, es kann keiner, der da unten im Ziel steht von den Journalisten, jeder ein Fachmann des Skirennsports sein, um Gottes Willen. Aber er sollte sich zumindest damit auseinandersetzen oder auch zumindest emotional wirklich auch dabei sein, dass er das einfach auch erleben und leben kann. Nur dann, denke ich, kann er auch richtig darüber schreiben. Und dann habe ich auch überhaupt kein Problem, wenn ich mal schlecht gefahren bin, dass mich einer in die Panik haut hat. Also ganz im Gegenteil, wenn Kritik berechtigt war, dann war ich der Letzte, der sich darüber beschwert hat. Aber ich habe nur berechtigte Kritik von jemandem akzeptiert, der sich auch mit, wo ich das Gefühl hatte, dass der sich da auskennt.
An Ihren fachlichen Qualitäten zweifelt sicherlich niemand. Wie sieht es journalistisch aus? Werden Sie darauf vorbereitet?
Ich bereite mich definitiv darauf vor. Also ich will das auch richtig machen und gut machen. Wie es mir letzten Endes gelingt, das wird man dann sehen. Aber also ich gehe da jetzt nicht rein und sage, du, pass auf, was brauche ich für Vorbereitung? Ich stelle mich da unten hin, rede da meine 2-3 Sätze und dann ist gut. So ist es definitiv nicht, sondern ich will ja auch versuchen, den Skirennsport ein Stück weit weiterzubringen, was die Öffentlichkeit betrifft.
Inwiefern?
Eben wie schon gesagt, die Athleten wieder näher dem Publikum nahe bringen und auch dem Zuseher den Skirennsport einfacher zu vermitteln. Also es ist oftmals vieles zu kompliziert dargestellt worden, dass der Zuseher gar nicht gewusst hat, okay, um was oder von was reden die jetzt gerade eigentlich. Im Biathlon ist es einfach, da wird geschossen und gelaufen und der Schnellste ist dann im Ziel. Aber der Skirennsport ist da schon ein bisschen technischer und ja, das will ich dem Zuseher so einfach wie es geht vermitteln.
Es gibt Kritik von Skiathleten und Ex-Rennläufern, dass Skirennen immer extremer werden, Veranstaltungen auf Biegen und Brechen durchgezogen werden. Leben die Rennen von der Gefahr?
Leben schon ein Stück weit von der Gefahr. Ich meine, das macht den Skirennsport auch letzten Endes aus. Es weiß auch jeder Athlet, der da oben im Start steht, weiß um die Gefahr. Und jedem ist auch so die Verantwortung bewusst, was man da für sich selber eingeht. Und ich meine, der Skirennsport ist sehr spektakulär, ist auch ein Stück weit gefährlich. Er darf nur nicht unbedingt eine Grenze überschreiten. Und da, ich meine, als Athlet stehst du oben, egal wie gefährlich es ist, du wirst immer 100% geben, weil du einfach vom Kopf her, du willst da runter.
Wenn man genau darauf ja auch trainiert hat.
Genau, du trainierst darauf. Und dann, also auch du trainierst ja dein ganzes Leben darauf. Und dann eben Momente zu verpassen, weil es heißt, jetzt ist es zu gefährlich, das gestehst du dir selber nicht ein. Das darfst du auch nicht, wenn du am Start stehst, weil sonst ziehst du zurück und dann ist es auch wieder schwierig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass natürlich die dementsprechenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.
Die Streif gilt als gefährlichste Rennstrecke der Welt, hat gleichzeitig einen großen Mythos. Wie stehen Sie zu dieser Strecke, wo ja schon sehr viele Unfälle passiert sind?
Ah, cool. Streif ist die Streif. Also das macht ja den ganzen Mythos aus. Und ohne die Gefahr würde dieser Mythos auch gar nicht so leben. Und es war für mich als Kind immer das Ziel, einmal die Streife in Kitzbühel runterzufahren, die Abfahrt. Ich habe es leider nie gemacht. Und das ist schon im Nachhinein sowas, wo ich mir denke, ah, das hätte noch gefehlt. Das wäre so dieses Ding gewesen, wo ich gerne gemacht hätte.
Und jetzt gab es 2016 ein Rennen bei der Streif, wo der Skiverband über junge Fahrer entschieden hatte, dieses Rennen abzubrechen, weil die Gefahr zu groß sei.
Ja.
Sie haben eben darüber gesprochen und sagten, ja, ein Fahrer kann es selbst nicht entscheiden. Es gab dann anschließend große Diskussionen, ob die Fahrer nicht im Verbund mit Teamleiter und Trainer selbst darüber entscheiden sollten, weil es ja auch um mündige Fahrer geht. Wie sehen Sie die Diskussion um die mündigen Fahrer?
Ja, die Fahrer sind mündig, aber in dem Moment, ich meine, der Skirennsport ist auch natürlich wetterabhängig und da war es so, dass das Licht sehr, sehr schlecht war. Also es war sehr diffuses Licht, du hast keine Unebenheiten mehr gesehen und umso später der Start ist, umso dunkler ist das Licht geworden und das kannst du als Athlet selber nicht, das siehst du in dem Moment nicht, weil du bist in der Startvorbereitung und. Und deswegen stehen ja auch die Trainer am Hang, um dort mit Einfluss zu nehmen. Und deswegen gibt's auch eine Rennleitung. Und ich meine, das haben sie damals absolut richtig gemacht. Es hat wirklich ein paar schwere Stürze gegeben. Und dann haben sie halt aufgrund der Sicherheit der Athleten sich dazu entschieden, das Rennen abzubrechen, was auch absolut in Ordnung war. Und klar stehst du als junger Athlet dann oben am Start und denkst dir, ach, so ein Mist, ich wäre da gerne runtergefahren. Aber letzten Endes war es definitiv die richtige Entscheidung.
Dennoch hatte man erst 30 Fahrer starten lassen, bis diese Entscheidung dann getroffen wurde?
Ja, aber so ist es halt nun mal. Und die Jungs da oben am Start, die wussten auch, dass es dieses Jahr sehr, sehr schwierig ist und sie sind trotzdem runtergefahren. Es geht ja um das Rennen und da geht es auch um diesen Mythos und das war absolut an der Grenze in dem Jahr, vielleicht auch ein Stück weit drüber. Aber ich glaube, so in dem Rahmen, wie es abgelaufen ist, war es absolut noch in Ordnung.
Sie sagen, es war die richtige Entscheidung.
Ja.
Sie haben ein Rennen als den Moment bezeichnet. Das war ein Rennen mit Ihrem Konkurrenten und Rivalen Marcel Hirscher. Welches Rennen war das?
Es hat natürlich mehrere Momente gegeben, aber ich glaube, so von der Stimmung her und von der Drucksituation her war das die Weltmeisterschaft in Schladming 2013. Da waren 60.000 Österreicher, also Zuschauer. Der Marcel und ich, wir haben uns davor ziemlich gebettelt. Er hat Rennen gewonnen, ich habe Rennen gewonnen. Und es hat im Endeffekt, das ganze Land hat auf dieses Duell gewartet, auf Hirscher gegen Neureuther. Und ich habe bis dahin noch keine Einzelmedaille gewonnen. Und dann war es tatsächlich so, dass wir nach dem ersten Durchgang Erster und Zweiter waren. Und da bin ich oben am Start gestanden und da war es mucksmäuschenstill. Und 60.000 Österreicher waren ruhig. Und ich habe mir nur gehofft, hey, bitte seid ruhig. Wenn ihr ruhig seid, dann weiß ich, dass ich schnell unterwegs bin. Und dann war es Gott sei Dank ruhig, bis ich über die Ziellinie gefahren bin, da war es auch noch ruhig. Und danach, so eine Minute später, ist der Marcel gestartet. Hey, und dann ist da eine Explosion passiert in diesem Stadion da drinnen. Das war irre. Und diese Lautstärke und diese Stimmung an Zuschauern, das wird es im Skisport nicht nochmal geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das war so ein Moment, wo wir beide, ich bin Zweiter geworden und der Marcel hat gewonnen.
Ich glaube 42 Hundertstel.
Ja, es war 42 Hundertstel und wir sind uns beide in den Armen gelegen. Und das war einfach, weil wir beide das jetzt halt geschafft haben. Und das war ein sehr schöner Moment, ja.
Marcel hat Sie als Mentor beschrieben. Gibt es für Sie auch einen Mentor?
Ob ich jetzt sein Mentor war, das weiß ich nicht. Aber ich meine, mein Vater, der war natürlich meine Eltern haben wahnsinniges Glück, so eine Familie zu haben. Und ich hatte als Kind, hatte ich aber immer ein Vorbild, das war Alberto Tomba. Und ich wollte immer so fahren wie er und dem wollte ich nacheifern. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch Skirennfahrer geworden, um mal so zu fahren wie Alberto Tomba. Ist mir nicht ganz gelungen, aber ich habe es versucht.
Aber das war ein Antrieb dann auch?
Ein massiver Antrieb. Und die Jugend, die brauchen auch Vorbilder. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur dann können sie auch sich Ziele in den Kopf setzen. Und ja, Vorbilder sind ganz entscheidende.
Sie haben sich zum Rücktritt entschieden. Marcel Hirscher hat jetzt mit Anfang 30 auch seinen Rücktritt erklärt. Sie waren Siebter im Weltcup. Kein Grund, die Rente einzureichen. Was hat es bei Ihnen den Ausschlag gegeben?
Ja, ich hatte eine schwierige Saison. Also ich habe mir das Kreuzband gerissen das Jahr davor und mein Oberschenkel, die Muskulatur ist nicht mehr, also der Oberschenkel hat einfach nicht mehr so angesprochen. Der rechte Oberschenkel, der war richtig fit und der linke, das war mehr, ja, war schwierig mit dem, sage ich mal. Und ich bin im Endeffekt fast auf einem Bein dann runtergefahren und dann sind Rückenschmerzen wieder dazugekommen, habe mir einen Daumen gebrochen und das waren alles so Anzeichen, wo ich gemerkt habe, okay, Kollege, jetzt bist du 34 Jahre alt und jetzt wird es Zeit, neue Dinge anzugehen. Und das war auch der richtige Zeitpunkt.
Sie haben das dann einen Tag vorher bekannt gegeben über Social Media. Was brach da über Sie herein?
Es war letzten Endes schon eine Befreiung, dass endlich jetzt mal wirklich, dass es auch draußen ist, die Entscheidung. Und es war für mich eigentlich wunderschön, weil ich nochmal ein Rennen hatte.
Andorra war das dann?
In Andorra Frühjahr, ja. Beim Finale, wo ich nochmal ein Rennen hatte, das ich echt genießen konnte. Wirklich sehr genießen. War zwar auch nicht ganz einfach, weil du willst beim letzten Rennen natürlich nicht ausscheiden oder nicht schlecht fahren.
Kann auch den Druck erhöhen, ne?
Hat auch den Druck erhöht und deswegen da nochmal das Ganze zu erleben und dann auch nochmal da für mich echt ein ordentliches Rennen abzuliefern, das ja, war ein total runder Abschluss und ich glaube, dass ich auch deswegen total happy sein kann, auch im Rückblick jetzt auf das Skifahren. Ja, und dann sind neue Dinge angestanden.
Felix Neureuther, Sie haben gerade ein Kinderbuch rausgebracht, gemeinsam mit Ihrer Frau Miriam. Wer hat diktiert, wer hat geschrieben?
Wir zusammen tatsächlich. Also es ist jetzt das dritte Kinderbuch, das rauskommt, Ixi Mimi und das Zaubermüsli. Im ersten Buch war der Basti Schweinsteiger mit dabei, im zweiten Buch die Eishockey-Nationalmannschaft, richtig. Und jetzt im dritten Buch spielt die Hauptrolle meine Frau, weil sie hat Ernährungswissenschaften studiert und auch Heilpflanzenkunde studiert und ist da in dem Gebiet wirklich eine absolute Top-Spezialistin. Und da geht es eben um gesunde Ernährung für Kinder und das auf wirklich eine ganz süße Art gezeichnet und auch geschrieben. Und ist was Wunderschönes geworden und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Nehmen Sie uns mit in diesen Prozess des Schreibens. Wie entsteht das? Wie sitzen Sie da? Wie überlegen Sie? Wie streiten Sie um die Wortwahl? Wie sieht das aus?
Ja, gestritten haben wir eigentlich relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es entsteht eine Idee fürs Buch. Also ich meine, die ersten zwei Bücher sind ja auch aus einer Idee entstanden und das war dann die nächste Idee. Und dann ging es eben, haben wir gesagt, du, was wollen wir erreichen mit den Büchern? Und da war eben das Thema Ernährung ist ganz oben gestanden. Ich meine, wir haben eine eigene Tochter, die wird bald 2 Jahre alt. Und ich war auch in ein paar Kitas und so weiter und war eigentlich, ja, war schon ein bisschen schockiert darüber, wie sich kleine Kinder tatsächlich ernähren oder was für Essen die Eltern ihren Kindern mitgeben oder
was
auch
hat
Getränke.
Sie da schockiert?
Ja, da war Cola dabei, da waren auch Apfelsaft dabei, wo auch wahnsinnig viel Zucker drinnen ist und dann Schokoriegel. Ich meine, ist ja auch alles, Kinder dürfen ja Schokolade essen, überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, das muss sich schon im Maße halten. Und da ist eben dann die Idee entstanden, ein Buch über Ernährung zu machen. Und da fanden wir es ganz süß, eben zu sagen, okay, welche Mahlzeit ist die wichtigste? Das ist die in der Früh. Und dann sind wir aufs Frühstück eingestanden und so ist die Idee zum Zaubermüsli entstanden.
Und dann gibt es unterschiedliche Figuren, beispielsweise auch Kalli, den dicken Waschbär.
Genau.
Erinnert der an Rainer Kallmund?
Das ist sozusagen Rainer Kallmund. Wir haben ihn auch gefragt und er war total begeistert von der Idee und hat sofort gesagt, er ist dabei, was auch echt total, total schön war. Und es ist auch die Viktoria Rebensburg dabei als das Reh Vicky. Und der Basti Schweinsteiger, den sieht man auch noch, also als Basti, den sieht man auch noch auf ein paar Seiten. Dann ist die Mimi dabei, meine Frau, der Schneehase und ich bin der Ixi, der Fuchs. Genau, und das sind so die tragenden Figuren. Und das Faultier darf natürlich auf keiner
das
Seite fehlen.
Das ist jedes Mal mit dabei.
Ja.
Und mitgearbeitet hat auch Ihre Schwester, inwiefern?
Ja, meine Schwester hat natürlich auch die Ideen für die Zeichnungen gegeben. Sie ist Künstlerin und ja, ist da wahnsinnig kreativ und macht das wahnsinnig toll.
Und hat auch, Sie leben in Garmisch-Partenkirchen, Ihre Schwester hat dort die Maskottchen entworfen für eine Weltmeisterschaft. Wie sehen die aus?
Genau, für die Skiweltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen hat sie die Figuren entworfen. Das sind zwei Schneebälle sozusagen und hat auch die Pokale mit entworfen. Das waren so Porzellanfiguren und genau. Also die hat alles Kreative abbekommen, was ich definitiv nicht habe.
Sie standen dafür mit 2 Jahren schon das erste Mal auf den Skiern, sagt die Legende. Ihre Eltern Rosi Mittermeier und Christian Neureuther sind Ikonen im Skisport. Das heißt ja nicht zwingend, dass man in die Fußstapfen der Eltern treten muss. Sie haben es dennoch gemacht. Was hat den Ausschlag gegeben?
Gut, wenn du in Garmisch-Partenkirchen aufwächst, dann kommst du am Skifahren nicht vorbei. Also da steht jedes Kind mit 2 oder 3 Jahren auf den Skiern. Und ich meine, ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich echt ganz ordentliche Skilehrer hatte mit meinen Eltern, die das sehr, sehr gut gekonnt haben. Und die haben uns einfach die Begeisterung fürs Skifahren, haben die uns vorgelebt. Und wir waren immer in den Bergen zusammen. Und so ist es dann entstanden. Und dann bin ich in den Skiclub gekommen und hatte da meine Freunde. Und die Freunde habe ich heute noch.
Sie waren 7-facher Jugendmeister, 6-facher Deutscher Meister.
Ja, so ungefähr. Ja. Und das ist das Schöne eben, dass auch in dem Skirennsport, dass da solche Freundschaften entstanden sind, die ein Leben lang halten. Und dann, ja, dann ist es halt weitergegangen. Nach der Jugend bin ich in die Nationalmannschaft gekommen und dann hat es irgendwann, ist es dann ganz gut gelaufen.
Können Sie sich an das erste Mal auf den Skiern erinnern?
Nee, da war ich zu jung. Also da war ich ja, keine Ahnung, 2 Jahre alt.
Das sagt die Legende. Ist was dran?
Ja, da ist schon was dran. Also wo wir wohnen, da ist direkt daneben so ein kleiner Hügel fürs Schlittenfahren und da ist meine Mutter und auch mein Opa damals, die haben dann den Hang getreten, weil da gab es keinen Lift. Und da bin ich dann als kleiner Stöpsel dann immer runtergefahren. Und meine Mama, die musste mich halt dann immer raufziehen und der war es irgendwann zu anstrengend. Und dann wollte sie nach Hause und ich habe zum Weinen angefangen, weil ich noch weiterfahren wollte. Und da sind andere Eltern gestanden und haben die gesagt, ah, schau sie an, die Goldrosi zwingt ihren Sohn zum Skifahren.
So dabei schnell kann es gehen, ne?
Genau, dabei war es genau andersrum.
Rückschläge gehören im Sport natürlich zwingend dazu. Was waren für Sie Rückschläge, wo Sie gesagt haben, die waren ganz besonders prägend?
Rückschläge sind sehr wichtig fürs Leben, in erster Linie. Nur dann veränderst du auch Dinge, auch teilweise dramatisch und überdenkst viele Dinge. Und deswegen sind für mich Rückschläge, denke ich eigentlich positiv daran zurück, weil die haben mich zu dem gemacht, was ich bin.
Können Sie einen benennen, der Ihnen gerade durch den Kopf geht?
Ah, das war so die Heimweltmeisterschaft in Garmisch. Das war relativ heftig, muss ich sagen. Bin schon mit Medaillenambitionen angereist oder war dort und habe mich total abgeschottet, wollte alles zu 100.000% perfekt machen und bin so dermaßen auf die Schnauze geflogen. Und das war kein schöner Moment, muss ich sagen. Und seit dem Zeitpunkt habe ich mir geschworen, ich mache alles anders in der Zukunft, wenn es um Skifahren geht, wie dort bei der Weltmeisterschaft. Und das habe ich auch gemacht.
Nämlich?
Ich habe die Rennen mehr genossen. Ich habe mich eben nicht versteckt und versucht, alles so ganz fokussiert drauf zu machen. Ich war immer ein Typ, ich habe das gebraucht. Ja, ich habe mit den Fans dann geredet, bin auf die Streckenposten zugegangen, habe gesagt, hey Jungs, ihr macht einen super Job, danke für alles. Und dadurch bin ich auch lockerer geworden.
Das klingt nach einer größeren Offenheit, die Sie da mitgebracht
Absolut,
haben.
Absolut, ja, weil ich einfach mir auch dadurch selber den Druck genommen habe. Ich hab mich natürlich nach außen geöffnet und war nicht so in meiner eigenen Welt, sondern ja, konnte das Ganze genießen. Und das war auch wunderschön, habe so das Positive. Weil wenn du zu einem Streckenposten gehst und dich bedankt, dann ist der total verdutzt, weil
damit rechnet er vielleicht nicht so.
Und dadurch gibt der dir was Positives mit und das habe ich irgendwie alles so aufgesaugt und dann, ja, so hat es bei mir dann eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Die Fitness, ein gesunder Körper, das A und O für einen Sportler. Dennoch, es holen einen ja immer wieder auch Verletzungen ein. Sie haben mit einem besonderen Trainingsprogramm gearbeitet, nennt sich Life Kinetic. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also ich konnte einfach nicht mehr Gewichte stemmen, weil mein Rücken ja schon sehr lädiert war, meine Knie auch und ich konnte halt nicht mehr das Krafttraining machen, das die anderen gemacht haben. Und deswegen musste ich einen Weg suchen, dass ich halt trotzdem funktionieren kann. Und das so, ich liebe so spielerische Sachen, wo ich einfach herausgefordert werde und wo die Herausforderung maximal am größten
an die Grenzen zu gehen und über die Grenzen hinauszugehen, das hat ja auch mit Sport zu tun.
Absolut, ja. Und ich bin halt bei dem Trainingsprogramm, das ich gemacht habe, bin ich halt vom Kopf her extrem herausgefordert worden. Also ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig zu machen.
Haben Sie ein Beispiel, wie das funktioniert?
Also es gibt eine Kinderübung, das sage ich immer, das, da ist das da der Hase.
Und also zwei Finger, wir übersetzen gerade für die
genau,
Zuhörer, zwei
also
Finger in die Luft.
Also ein Peace-Zeichen sozusagen, ja. Und auf der anderen Seite kann man eine Pistole machen mit der rechten Hand, also linke Hand Peace, rechte Hand Pistole und dann ist auf einmal die linke Hand
tauschen?
Eine Pistole und die rechte Hand das Peace-Zeichen, also mal tauschen.
Ja, es wird ja schon kompliziert.
Genau, und dann wieder so, das kann man... der Daumen,
kommt
sehr
schon
gut.
Ja, ich bin schon überfordert dabei.
Ja, ja. Aber es ist schon ganz gut. Das ist so für eben kindgerecht und das sind so Kleinigkeiten und die kann man mit vielen Bewegungen oder Übungen dann kombinieren und umso mehr Bewegungen man kombiniert, umso besser ist es.
Hat mit Koordination zu tun,
natürlich,
ist jetzt der erste Eindruck.
Ja.
Damit arbeiten auch Fußballer, Borussia Dortmund, auch Hoffenheim.
Ja.
Lässt sich das auf jede Sportart übertragen?
Absolut. Also du musst es natürlich schon sportartspezifisch machen oder kannst es gestalten und dann lässt sich es definitiv auf jede Sportart übertragen. Ja.
Wie arbeiten Sie jetzt als Rentnersportler?
Jetzt als Rentnersportler kümmere ich mich um mein Bewegungsprogramm für Kinder. Eben, dass Kinder Spaß an der Bewegung haben und dass der Spielplatz draußen in der Natur ist und nicht, dass das ein viereckiges Telefon ist, wo nur die zwei Daumen bewegt werden. Und das macht mir wahnsinnig große Freude.
Sie haben es eben auch schon mal erwähnt, dass Sie jetzt viel in den Bergen unterwegs sind. Das, was Sie früher als Training, als regelmäßiges Training mitbringen mussten, weil es einfach Pflicht war, ist da auch so etwas abgefallen, zu sagen, das muss ich jetzt einfach nicht mehr?
Also mich wird nicht mehr oft ein Kraftraum von innen sehen, das kann ich schon sagen. Also ich genieße es draußen, mich zu bewegen, aber innen drinnen, da hatte ich zu viele Stunden in meinem Leben drin verbracht. Das brauche ich nicht mehr.
Aber das klingt auch so, dass man einfach erlöst ist, ich sag mal auf gut Deutsch, dass man die Schnauze voll hat irgendwann von solchen Krafträumen.
Ja, weil es halt dieses stupide Training, dieses permanente immer wieder in Kraftraum und immer wieder in Kraftraum und so. Also das, ja, da bin ich schon ganz, ganz froh darüber, dass ich das nicht mehr machen muss.
Können Sie uns in diesem Moment mitnehmen, als Ihnen bewusst wurde, als Sie beim Rennen in Andorra die Karriere hinter sich gelassen hatten? War das in Ihrem Bewusstsein dann schon drin? Wie sackt so etwas durch?
Boah, das dauert schon ein bisschen. Also dir ist es natürlich schon ein Stück weit bewusst, aber so richtig bewusst wird es dir eigentlich erst ein paar Wochen später. Also wenn du, weil ich meine, ich bin da von Andorra zurückgekommen. Klar, es war Saisonende und dann normal fängst du dann wieder so, war Ende März und dann fängst du normal wieder zum Trainieren an, so Ende April. Da ist es mir eigentlich erst richtig bewusst worden, wo ich in der Früh aufgewacht bin und mir gedacht habe, boah, ich muss jetzt in Kraftraum gehen, ich muss jetzt trainieren. Und dann so, hoppala, ich muss ja gar nicht mehr trainieren. Und da ist es mir dann bewusst worden, dass es jetzt vorbei ist.
Und jetzt stehen Sie dennoch an der Piste als Wintersport-Experte, zwar auf der anderen Seite. Geht's dann doch nicht ohne?
Nein, es geht definitiv nicht ohne, vor allem nicht ohne Skisport, nicht ohne Skifahren. Ich meine, das ist meine große Leidenschaft von Kindesbeinen an und ich liebe das Skifahren und deswegen, also Skifahren wird immer ein ganz großer Teil von mir sein.
Als junger Familienvater erwischen Sie sich da manchmal und sagen, ach, das mache ich gerade genauso wie meine Eltern?
Boah, nee, eigentlich nicht. Also wir versuchen halt, unsere Tochter so aufzuziehen, so wie wir es für richtig halten und zwar ganz normal, also ohne großes Tamtam. So dass sie mit Freude und mit einem wahnsinnigen Spaß am Leben in die Zukunft startet und vor allem, dass sie sich bewusst ist, was wichtig und was richtig ist. Und das versuchen wir jeden Tag.
Rollenbilder verändern sich. Väter verbringen heute mehr Zeit mit den Kindern. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Also bei uns ist es, ich bin jetzt schon noch ziemlich viel eingespannt. Also die Miri, also meine Frau, die ist natürlich tagtäglich mit der Kleinen zusammen und ich meine, sie ist wieder schwanger.
Herzlichen Glückwunsch.
Und Dankeschön. Und aber ich versuche mich natürlich auch definitiv einzubringen. Und ich meine, es gibt doch nichts Schöneres, wie vom eigenen Kind in der Früh aufgeweckt zu werden. Wenn jemand am, am Bettlaken zieht und sagt, Papa, aufstehen. Also das ist für mich die größte Freude.
Gibt es denn da Hürden, Familie und Beruf miteinander zu verbinden? Wie sieht das jetzt aus? Sie werden viel unterwegs sein, auch wieder mit dem Skirennzirkus?
Ja gut, ich bin da nur jedes zweite Wochenende letzten Endes unterwegs. Und klar, also das Wegfahren von zu Hause, das fällt schon sehr, sehr schwer, muss ich definitiv sagen. Aber es ist halt immer mein Job und ich habe aber trotzdem noch sehr großes Glück. Ich meine, wie machen das andere arbeitende Leute, die gehen in der Früh um 8 Uhr in die Arbeit und kommen am Abend um 6 Uhr nach Hause. Also das ist schon, also da habe ich wahnsinnig großes Glück, dass ich letzten Endes nur jedes zweite Wochenende unterwegs sein muss. Deswegen genieße ich auch die Zeit umso mehr, wenn ich dann daheim bin.
Sie haben die Verbandsstrukturen mal kritisiert und haben gesagt, die sind sehr starr. Gibt es da etwas, was Sie sich wünschen für die Zukunft?
Ich würde mir sehr für die Zukunft wünschen, dass die Athleten im Vordergrund stehen sollten und nicht die Funktionäre. Und das, wenn geschafft wird, dann ist schon sehr, sehr viel. Ja, ist schon sehr, sehr viel passiert.
Wo muss man da ansetzen?
Insgesamt am ganzen System. Und das ist aber natürlich schwierig zu verändern. Es muss immer der Sport im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche sportpolitischen Themen. Das ist leider Gottes vielen nicht bewusst. Vor allem Funktionäre, die früher, sage ich mal, das nicht so geschafft haben, im Spitzensport Fuß zu fassen, die versuchen halt derzeit in einer anderen Funktion ihren Teil, ja, oder einen Teil von dem Kuchen einzuheimsen. Das kann nicht der Fall sein. Wenn sich jemand engagieren will, dann ist es toll und befürworte ich das, aber immer nur so, dass der Sport im Vordergrund steht.
Die Kritik, die Sie da äußern, wenn die innerhalb dieser Verbandsstrukturen geäußert wird, wie wird die aufgenommen?
Ja, schmeckt natürlich nicht jedem, aber ich glaube, dass es genau denjenigen nicht schmeckt, die sich dann dort angesprochen fühlen. Und diejenigen, die da einen guten Job machen, die fühlen sich auch nicht angesprochen und deswegen finden sie auch absolut gut.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass an den Strukturen sich etwas verändern lässt?
In naher Zukunft schwierig, weil das schon so eingefahren ist, das System. Und das zu brechen, das braucht viele, viele Jahre. Da muss wirklich mal so ein Hammer kommen, dass tatsächlich kein Land mehr bereit dazu ist, Olympische Spiele auszurichten. Nur dann wird eine Denke stattfinden, dass man definitiv was verändern muss.
Kann man das in Beziehung setzen zu Ihrer Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen, die sich gegen eine Ausrichtung der Olympischen Spiele dort entschieden haben?
Ja, absolut. Also nicht nur Garmisch, ich meine auch Tirol. Also das Wintersport oder in Österreich, das Wintersportland bei uns in den Alpen überhaupt. Auch die Schweden, die Norweger, die Schweizer. Es will ja keiner mehr olympische Winterspiele austragen. Und deswegen muss man auf Länder ausweichen, wo eben noch andere Strukturen herrschen, dass es dort stattfinden kann. Und das kann aber nicht die Zukunft der olympischen Idee sein, sondern die Zukunft muss sein, dass diese wahnsinnig tolle Veranstaltung wieder dorthin kommt, wo auch der Wintersport zu Hause ist. Und das ist bei uns in den Alpen.
Ich sage danke für den Besuch in SWR1 Leute, Felix Neureuther.
Danke, ciao.
Eins gehört.